Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit einem Gast, der es nach eigener Aussage selbst lange sehr bunt auf den Straßen getrieben hat, dann rechtzeitig die Kurve bekommen hat und mittlerweile nicht nur im Staatsdienst tätig ist, sondern als Teil der Rennleitung 110 Präventionsarbeit leistet und sich für die Verständigung zwischen Polizei und Motorradfahrenden einsetzt. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und damit nach diesem wunderbaren Gasgeflüster-Jingle endlich wieder die unsere sonoren Stimme, die das Ganze auch noch bereichern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Biker-Stammtisches, des Biker-Podcast. Mir wie immer zugeschaltet, gut aussehend, die Haarpracht versteckt unter einer Kappe. Michel, hallo Michel, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen.
Hallo Jan, mein ähnlich frisierter Freund. Du weißt ja genau, das mit der Haarpracht ist bei uns beiden ja nicht mehr ganz so weit her. Deswegen habe ich immer mein Mützchen auf, aber tatsächlich gar nicht, um das zu verstecken, sondern einfach, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe da immer so, seitdem ich mein Haar verliere, einen kühlen Kopf. Deswegen habe ich immer ein Mützchen auch auf, auch wenn ich drin bin. Aber wir wollen natürlich nicht über das Friseurgeschäft oder Frisuren reden, sondern, du hast es gerade angesprochen, wir sind natürlich ein Stammtisch für Motorradfans und haben heute wieder einen super spannenden Gast im Podcast. Und Jan nickt mir schon fleißig entgegen. Der hatte sich nämlich eine tolle Anmoderation in diese Richtung überlegt und einen tollen Aufhänger. Ja. Und den darf er jetzt aber natürlich zum Besten geben. Also Jan, schieß los.
Ja, die 110 sollte jeder und jede von uns kennen für den Notfall, wenn irgendwie Gefahr in Vollzug ist. Die Nummer, die euch weiterhilft. Die Rennleitung, die kennen dann doch die Leute, die eher auf der Rennstrecke unterwegs sind oder regelmäßig Formel 1, MotoGP, wie auch immer, zusammenschauen. Rennleitung 110, das zusammengesetzt, kennen aber wahrscheinlich nur wenige. Eine Person, die das sehr detailliert kennt und auch weiß, was es mit diesem zusammengesetzten Begriff auf sich hat, die ist heute mit dabei. Die hat sich initial sogar bei uns dann gemeldet und mit Michel schon mal gesprochen. Und da du dann mehr die Details auch kennst, Michel, leite ich damit schon wieder fließend über zu dir und du darfst unseren heutigen Gast dann weiter vorstellen, wie es zustande kam, dass wir hier nicht zu zweit am Stammtisch versauern, sondern wieder zu dritt sind und ein richtig spannendes Thema dabei haben. Und damit schon direkt wieder zu dir zurück, Michel.
Ja, Jan, vielen Dank für die Anmoderation. Du hast ja dieses schöne Wortspiel jetzt gerade gebracht und diejenigen, die so ein bisschen in beiden Bereichen unterwegs sind, also auf der Straße als auch auf der Rennstrecke, die kennen natürlich den Begriff Rennleitung auch so ein bisschen als Scherzbegriff für normale Polizisten, die im Straßenbereich unterwegs sind. Und damit sind wir tatsächlich auch schon beim Thema Rennleitung 110 natürlich und Polizei. Denn unser Gast, der auf uns zugekommen ist, arbeitet tatsächlich bei der Polizei, nicht im Motorrad- und Verkehrsdienst, ist aber tatsächlich als Motorradrennfahrer selber aktiv, sehr viel auf der Straße gefahren und ich denke, die Kombination aus diesen beiden Aspekten hat auch dazu geführt, dass er in der bereits genannten Rennleitung 110 aktiv ist und damit möchte ich auch das Wort übergeben an unseren Gast heute, Malte Thomas. Malte, ich grüße dich und hoffe, ich habe dich jetzt hier so richtig schon mal vorgestellt und das einigermaßen treffend beschrieben.
Hallo Jan, hallo Michel. Ja, die Beschreibung, die trifft ganz gut zu. Rennleitung hast du auch gut erklärt, ist nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch natürlich für die Polizei Begriff. Da auch zu sagen, natürlich kein ganz ernst gemeinter dass die Rennleitung hat sich den Namen natürlich selbst gegeben und sieht das auch ein bisschen sich selbst da nicht zu ernst und deswegen die Rennleitung 110, klar, die Notrufnummer, ja.
Malte, also erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Der Michel hat schon anklingen lassen, du hast eine breite Motorradexpertise, auch wenn du die im Berufsalltag gar nicht so auslebst. Starten wir doch mal damit. Sag doch mal kurz was zu dir. Erstmal, in welchem Gebiet Deutschlands bist du so irgendwie unterwegs? Wie alt bist du und wie lange hast du schon das Leidenschaft die Leidenschaft Motorrad in deinem Leben?
Ich komme aus Rheinland-Pfalz, dort in der Nähe von Mainz. Da mache ich auch Dienst. Ich bin 33 Jahre alt und eigentlich so ziemlich das Gegenteil von Kulewu, was die Motorradkarriere angeht. Er hat ja gesagt, er war nicht von Anfang an dabei. Das ist bei mir ganz anders. Ich habe mit 15 angefangen mit Mofa-Schrauben, Mofa-Tunen, Meine Schwester fährt Motorrad, meine Eltern, meine Verlobte, meine Schwiegereltern, meine ganzen Kumpels eigentlich, muss man so sagen. Also das Thema Motorrad nimmt da schon ganz, ganz großen Platz bei mir ein.
Ja, Coole Wu war ja sozusagen auch mit Berlin, glaube ich, in Bezug auf die Mobilität immer bestens versorgt. Da ist es dann eher ein Luxusproblem, von A nach B zu kommen, angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, das war in Rheinland-Pfalz anders. Und war das auch der Grund, warum du direkt mit 15 losgelegt hast, dieser Drang, sich frei bewegen zu können?
Ja, war natürlich super cool, mit dem Mofa zur Schule zu fahren, ne? Statt mit dem Bus da mit allen zu sitzen, sondern ich bin alleine mit dem Mofa in die Schule gekommen, ne? Du kommst überall hin, das finde ich nach wie vor echt ein geiles Konzept. Die 25 km/h natürlich weniger, du wirst von den Bussen platt gemacht quasi, kommst unter die LKW-Räder, das ist schon echt nicht ganz ungefährlich. Ich denke mal, die sich die 25 km/h-Regel da ausgedacht haben, die sind selbst noch nie Mofa gefahren. Aber mir selbst hat das natürlich dann schon was gegeben. Du kommst selbstständig überall hin. Das ist auch das, was ich jedem Jugendlichen raten oder wünschen kann, dass er selbst entscheiden kann, wie er von A nach B kommt und nicht von den Eltern gefahren wird oder da an den ÖPNV, der ja stellenweise bei uns hier auf dem Land, ist eher ländlich bei uns, natürlich auch echt mies ist. Deswegen fand ich das echt eine ganz gute Sache. Ja, und von dem Mofa bin ich direkt in die 125er-Szene eingestiegen. Und da kam ich dann natürlich auch in den Genuss, jetzt hier in Rheinland-Pfalz, tolle Landschaft und natürlich auch echt kurvige Straßen. Johanneskreuz, die Eifel, ich denke, die Leute, die hierher kommen, die wissen, hier kann man in jede Richtung losfahren, Taunus, und ist direkt auf kurvigen Straßen unterwegs. Deswegen dann auch die 125er, da bin ich direkt in den Supermoto-Bereich eingestiegen mit einer Yamaha DT 125X. Da hatte ich echt Spaß dran damals, und dann ging es natürlich aber auch schon los, muss man ehrlich sagen, dass die Fahrten jetzt, das waren keine Blümchenpflückertouren, das muss man echt dazu sagen. Ich hatte ein paar Kumpels, die da ähnlich unterwegs waren. Wir waren fast jedes Wochenende da auf den Hausstrecken unterwegs, ne? Und im Rückblick muss man sagen, das war vor meinem Studium bei der Polizei klar, aber man muss sagen, da von der Geschwindigkeit her, von der Risikobereitschaft her, war das damals ja eine ziemlich wilde Nummer. Es gab Unfälle von Kumpels zum Glück nur. Ich habe mich da ganz gut durchgeschlängelt. Der eine hat fast seinen Fuß verloren. Ich habe mehrere Bekannte, die ja auch das Leben gelassen haben, dann entweder damals oder mittlerweile. Ob die jetzt schuld waren oder nicht, spielt mal so keine Rolle. Aber die Fahrweise von uns, und da muss ich mich mit einschließen, da bin ich ganz ehrlich, es ist schon eine ganze Zeit lang her, aber die war schon grenzwertig auf jeden Fall. Ja.
Jetzt bist du in dieser Szene unterwegs gewesen, da ist ein bisschen reingewachsen, und du hast doch gerade schon angedeutet, dass ja bis zu deinem Studienbeginn bei der Polizei das fahrseitig eine andere Liga war, eine andere Welt, in der du da unterwegs gewesen bist. Und was mich da jetzt sofort beschäftigt hat, war die Frage, wenn man, ich sag mal, so auf, ich unterstelle das jetzt mal, zumindest im Verkehrsbereich, illegalen Wegen unterwegs war oder vielleicht einen Fahrstil gepflegt hat, der nicht rechtskonform war. Wo kam denn bei dir dann die Motivation her, zu sagen, okay, ich gehe zur Polizei? Und als du das gemacht hast, warum ging es dann nicht in Richtung, ich sag mal, Verkehrspolizei oder vielleicht auch Motorradstaffel oder sowas?
Ja, das ist eigentlich schnell erklärt. Also das muss man unabhängig voneinander sehen. Zur Polizei bin ich, weil ich das schon mit, keine Ahnung, 5 Jahren wollte, das wusste ich schon. Also ich weiß eigentlich mein ganzes Leben, dass ich Polizist werden wollte. Wie das jetzt genau kommt, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich weiß, dass bei uns, oder das war noch früher als mit 5, da hatten viele ein Feuerwehr-Bobbycar, ein rotes. Mhm. Und mein Vater hat den langen Weg bis nach Frankfurt auf sich genommen, um mir ein grünes Polizeibobbycar zu kaufen. Und da war ich tatsächlich damals auch der Einzige mit dem grünen Ding. Und ich glaube, so bin ich da reingewachsen und wusste das eigentlich relativ flott. Habe mich nach dem Abi auch in 5 Bundesländern beworben, weil mir das wichtig war, wurde auch überall genommen und konnte mich dann für mein Heimatbundesland entscheiden. Mhm. Und so kam das Ganze dann. Und jetzt von der Verwendung her ist man natürlich nach den 3 Jahren Studium erstmal ein bisschen eingeschränkt. Da macht man erstmal das, was man machen muss, und ist jetzt noch nicht im Verkehrsbereich unterwegs. Und jetzt aktuell hätte ich die Möglichkeit gehabt, auch Motorradpolizist zu sein. Allerdings muss man da wissen, dass man dann viel alleine unterwegs ist, ne? Mhm. Und es gibt auch andere Einheiten oder andere Stellen bei der Polizei, wo man noch mit anderen im Team arbeitet. Und das gefällt mir momentan noch besser. Aber die mittel- oder langfristige Zukunft, da sehe ich mich schon noch als Motorradpolizist. Kenne ich auch viele, ne? Stehe viel im Austausch mit den Kollegen, und das ist auf jeden Fall auch eine attraktive Sache, aber da gebe ich mir noch ein bisschen
Spannend auf jeden Fall. Du hast gesagt, mit 5 wusstest du schon, dass du zur Polizei willst. Jetzt ist natürlich die Frage, der andere Punkt in deiner Vita, den du angesprochen hast, ist Supermoto-Meisterschaft. Wusstest du auch schon mit 5, dass der Weg dorthin gehen sollte, oder wie kam es dazu? Und erzähl grundsätzlich auch noch mal ein bisschen was darüber. Was machst du da? Was hat das damit auf sich? Wie kamst du dazu?
Ja, da triffst du einen ziemlich interessanten Punkt, und zwar genau in die Mitte. Das kam so, da bin ich im Anschluss an die 125er, bin ich eine Husqvarna 610 SM gefahren. Auch eine ziemliche Waffe, sage ich jetzt mal, von der Leistung und vom Gewicht her. Und da haben wir dann mit den Kumpels angefangen, weil wir das halt gemerkt haben, ne? Du fährst auf der Straße, du hast brenzliche Situationen, das geht schon in eine Richtung, andere verletzen sich, wie gesagt, und du suchst dann Möglichkeiten. Und wie das jetzt genau gekommen ist, kann ich dir so auch nicht sagen, aber wir haben angefangen, dann auf der Kartbahn zu fahren, haben uns also die Scheinwerfer abgeklebt und haben dann versucht, mal mit den Motorrädern auf der Kartbahn zu fahren, zusammen mit der Truppe, die ja relativ gestört unterwegs war. Ja, und dann sind wir irgendwie da in das Geschäft reingekommen. Du siehst auf der Kartbahn siehst du dann andere Maschinen, die noch leichter sind, die ähnlich viel Leistung haben, ne? Motivierte Rennfahrer, die da auch auf den Kartbahnen trainieren, so wie ich es jetzt auch mache. Und da kam das dann irgendwann, ne? Mein erstes Moped war dann eine Honda 450, und da bin ich dann so reingewachsen, so dass ich dann im Endeffekt, ich hatte immer ein Straßenmotorrad auch noch
Ja.
parallel, aber ich habe mir dann eine Wettbewerbsmaschine
Wie alt
zugelegt,
warst du denn
genau.
da?
Ich habe 2012 bin ich schon mal gestartet in der Meisterschaft in der niedrigsten Amateurklasse, das war aber nur ein Jahr. Und dann hat sich das wieder ein bisschen verlaufen und voll eingestiegen sind wir jetzt 2019, also vor 5 Jahren.
Ja, aber
Ich bin jetzt das fünfte Jahr
ich
fahre
meine jetzt, als du
in der
so mit deinen
IM.
Kumpels angefangen hast, überhaupt auf die Kartbahn zu gehen.
Das müsste gewesen sein, ja, um die Abiturzeit, ne? Also 2010, da war ich 20,
Also doch
ja.
so früh direkt, ne?
Also,
Ja.
da gehört ja immer auch die nötige Infrastruktur dazu. Also ich finde es immer super cool, wenn man so eine Vita hat und dann, du hast es ja schon beschrieben, ne? Ihr wart auf der Straße unterwegs, ich sage jetzt mal jenseits von Gut und Böse und habt dann den Absprung geschafft auf den abgesperrten Streckenbereich, in dem Fall
Ja,
eine
Moment,
Kartbahn.
Michel.
Aber
Nee, 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 nee. Er hat ja gesagt, er hatte immer parallel dazu noch Straßenmotorrad. Also, jetzt würde mich
ja,
interessieren, wann
aber
kam sozusagen der Geniestreich zu sagen, okay, ich spare mir die Straße aus, weil es einfach zu illegal ist, wie wir da unterwegs sind. Weil so, wenn ich das so sehe.
Achtung, Achtung, du musst jetzt, meine Frage ist ja noch offen. Ich wollte nämlich tatsächlich zuerst mal wissen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, auf die Kartbahn zu gehen. Weil, ne, Mobilität ist ja so eins, wenn du ein Straßenmotorrad hast, du fährst ja auch nicht 150 Kilometer bis zur nächsten Kartbahn. Du brauchst ja auch quasi so ein bisschen die Infrastruktur vor der Haustür, um da überhaupt in die Versuchung zu kommen. Und Kartbahnen sind jetzt ja auch nicht so präsent, nicht so auf dem Schirm, dass du da denkst, hey, da gibt's das, da fahre ich jetzt hin, vor allen Dingen in dem Alter. Wie kam das denn? Wie waren die Möglichkeiten bei euch?
Also ich merke schon, ihr habt das Thema schon durchstiegen. Ihr trefft die Nägel relativ gut auf die Köpfe. Ja, es ist so gewesen tatsächlich, das ist richtig, ne, dass das mit der Infrastruktur, mit dem Hinfahren, mit den Kosten, das ist echt ein Punkt. Und in der ersten Zeit habe ich das Auto von meinen Eltern mit Anhängerkupplung genommen und meine Opa hat einen Anhänger, mit dem er damals Schweine transportiert hat. Und da habe ich das Moped in den Schweineanhänger geschoben und bin mit dem Auto von meinen Eltern dann da runtergefahren. Also das war relativ viel improvisiert auch, muss
Und
man ehrlich sagen.
die Rennsau saß dann am Steuer sozusagen.
So sieht's aus.
Aber was heißt denn da runtergefahren? Was war für dich die nächste Kartbahn und wie lange bist du?
Nächste Kartbahn ist in Waldorf, das ist am
Ach was,
Hockenheimring.
ja, da bin ich ja groß geworden. Die kenne ich natürlich.
Genau, da kann man mit Pitbike fahren, Supermoto. Die Kosten vor Ort, um da zu fahren, die sind auch nicht sonderlich hoch. Das sind 35 Euro, zahlst noch 5 Euro für Strom, für die Reifenwärme, wenn du sie brauchst. Das heißt, die Kosten da vor Ort, das geht noch für einen Tag, ne? Aber muss natürlich hin und zurückkommen. Das Rennmotorrad, das hat einen riesen Verschleiß im Gegensatz zu den Straßenmaschinen. Das ist alles, und der Reifenverschleiß ist sowieso höher. Also das ist schon leichter gesagt als getan im Endeffekt, weil du fährst natürlich nicht mit dem Motorrad auf der Straße hin. Wenn du dich da irgendwie mal kurz wegrutschst, ne, die bricht ein Raster ab, dann stehst du 150 Kilometer von zu Hause und kommst nicht mehr heim. Oder wenn du dir nur den Zeh anbrichst oder so, dann wird das mit dem Heimkommen schwierig. Das heißt, du brauchst eigentlich auch immer eine Begleitperson. Du musst mit dem Anhänger hin oder mit dem Transporter. Das ist schon eine größere Geschichte. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das stimmt schon.
Das heißt also, amateurmäßig da einfach erstmal reingestartet mit Freunden, bisschen Wettbewerb, bisschen Spaß und so weiter. Dann aber hast du gesagt, ich glaube 2010 das erste Mal auch in der Amateurmeisterschaft teilgenommen. Du hast gesagt, das war ja zu der Abi-Zeit. Das ist ja jetzt aber auch nicht gerade zeitunintensiv so. Also du bist dann ja die Wochenenden da irgendwie unterwegs. Waren denn deine Kumpels da mit dabei oder warst du da wirklich so der Einzige von der ganzen Clique, der den Nagel so richtig in den Kopf gehauen hat?
Ja, das war so ein bisschen der Punkt. Wir waren da eine ziemliche Clique, ne, und das waren ziemlich gute Wochenenden und das war auch damals lang nicht so zeitintensiv, wie es jetzt ist. Also, keine Ahnung, vielleicht 3-4 Wochenenden im Jahr, dann ab und zu mal trainieren. Das war wirklich nur nebenher. Wie gesagt, Abitur, auch so ein Thema. Mit 20 hat man jetzt auch nicht den vollsten Geldbeutel. Also das war schon in einem viel kleineren Ausmaß, als es jetzt ist. Ja.
Bevor wir jetzt hier weiter auf dieses Supermoto-Thema eingehen und vor allen Dingen den aktuellen Rahmen, in dem du im letzten Jahr gestartet bist und jetzt in diesem Jahr auch starten wirst, würde ich sagen, wir machen nochmal einen wichtigen Sprung zurück, denn wir sind jetzt schon in diesem Racing-Bereich aktiv. Du hast ja aber, wie gesagt, noch dieses dritte Standbein neben dem Motorradfahren, neben deinem Job in Form der Aktivität in der Rennleitung. Und Jan hat es vorhin angesprochen, Rennleitung 110, ne, viele von uns kennen das vielleicht nicht. Dabei ist die Rennleitung 110 meines Wissens nach der größte gemeinnützige Verein, der sich quasi so in Richtung Motorradfahrende adressiert und eben so Präventionsarbeit auch macht. Ich habe vorhin noch mal geschaut, auf Facebook sind es jetzt, glaube ich, knapp 43.000 Nutzer in der Gruppe. Das ist ja schon beachtlich. Das heißt, da ist schon ein gewisser Bekanntheitsgrad und ihr seid ja auch auf Messen etc. aktiv. Und da du ja nicht in diesem Motorradbereich bei der Arbeit, also bei der Polizei bist, wie kam denn bei dir der erstens Kontakt zur Rennleitung zustande und dann auch die Motivation zu sagen, ich mache dort aktiv mit?
Ja, tatsächlich hat mein Vater mich darauf aufmerksam gemacht. Er hat die irgendwo an der Messe gesehen, hat mir davon erzählt. Dann habe ich die klar bei Social Media gesehen. Und dann bin ich jetzt auch erst seit 2,5 Jahren Mitglied. Aber die Story hinter diesem Verein, gemeinnützig, wie du sagst, der hat mich halt so überzeugt oder abgeholt oder der trifft so auf mich zu, dass ich halt gesagt habe, da mache ich mit, da werde ich Mitglied und mittlerweile engagiere ich mich dann auch da drin. Genau, so kam das, ja.
Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn die Mission von der Rennleitung? Was muss sich denn derjenige, der jetzt hier zuhört oder diejenige unter dem Verein vorstellen? Was macht ihr denn?
Also in dem Verein drin sind nicht nur Polizisten, natürlich auch Polizisten, aber auch deren Freunde, Helfer, sonstige Leute, Anwälte sind dabei, ziemlich breit aufgestellt. Und die Rennleitung hat mehrere Ziele. Also ein Ziel ist auf jeden Fall, Unfälle zu verhüten im weiteren Sinne. Und das wollen die dadurch erreichen, dass die Leute eben, ja, es ist schwierig zu sagen, dadurch soll das verhindert werden, dass die Leute eben auf der Rennstrecke fahren, vereinfacht gesagt, und sich nicht auf der Straße den Kopf einfahren. Ne? Also Spannungsspitzen, die beim Fahren entstehen, kennen wir alle. Ne? Man will eine gemütliche Runde fahren und auf einmal fährt man möglicherweise doch etwas schneller als gedacht. Ne? Die Motorräder mit ihren aktuellen Leistungsdaten, die tun da ihr Übriges. Und da ist der Ansatz eben zu sagen, ey, probier's doch mal mit einem Rennstreckentraining, ne? Mit deiner eigenen Maschine auch, guck doch mal auf der Rennstrecke, vielleicht ist das eine bessere Idee, als auf der Straße möglicherweise zu schnell zu fahren. Ne? Generell, wenn man das jetzt jemandem Fremdem erzählt oder versucht zu erklären, dass es auf der Rennstrecke sicher sein soll oder sicherer als auf der Straße, dann durchsteigt das nicht immer direkt jeder. Aber wenn man natürlich ein bisschen weiterdenkt, auf der Rennstrecke gibt es weder Leitplanken noch Bäume noch Gegenverkehr, ne? Sondern da fährt, kann man, ja, ich sag mal, bedenkenlos ans Limit fahren. Klar kommt es ja auch zu Stürzen, gibt auch schwere Unfälle, aber die sind natürlich im Vergleich jetzt zu Unfällen auf der Straße viel weniger tödlich, ne? Viel weniger oft tödlich als auf der Straße. Und deswegen sieht die Rennleitung das als guten Punkt an, das Ganze so ein bisschen, ja, zu verlagern auf die Rennstrecke. Es geht da natürlich auch so ein bisschen darum, ja, wie man mit den Leuten kommuniziert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Die Kommunikation, Polizei, sonstige Motorradfahrer, die ist jetzt nicht immer als optimal zu beschreiben. Kennt eigentlich jeder Biker selbst. Ne? Man hat immer Kumpels dabei, möglicherweise, die was verändert am Motorrad oder man hat ein schlechtes Gewissen, weil man jetzt zu schnell unterwegs war. Und wenn die Polizei dann ins Spiel kommt, kann das unangenehm werden. Viele haben halt ein schlechtes Gefühl dabei. Und deswegen ist natürlich auch das Verhältnis zwischen Polizei oder Motorradfahrern steht da irgendwo im Mittelpunkt und die Rennleitung 110, die will da einfach vermitteln zwischen diesen, ich sag mal jetzt, beiden Parteien. Wie die das jetzt machen, da könnte ich noch drauf eingehen, wenn ihr das möchtet. Ja.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich frage mich nur, ob wir das an dem Punkt machen wollen oder ob wir so das Thema Polizei, Verständigung und so weiter hinten dran setzen würden, weil du hast noch was ganz anderes Spannendes gesagt, was uns zu dem eigentlichen roten Faden, auch zum Supermotofahren wieder zurückbringt. Und das ist so das Thema auch Unfälle vermeiden oder das Risiko senken. Ne? Und da waren wir ja vorhin auch bei dir. Du hast gesagt, mit deinen Jungs warst du wild draußen unterwegs, dann warst du einmal in der Amateurmeisterschaft, bist dann aber, wenn ich das richtig verstanden habe, erst nochmal raus und jetzt wieder intensiv dran. Das heißt, du bist auch nochmal aktiv auf die Straße sozusagen komplett zurück. Und während ich ja vorhin schon gesagt habe, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dann im, wie soll man sagen, Leistungswahn der ewigen Jugend dann zunächst auf diese Rennstrecke geht, einfach um sich auszuleben, habe ich jetzt bei dir auch so ein bisschen rausgehört, dass du sagst, hey, du willst eigentlich überwiegend halt auf der Rennstrecke fahren, um dich dort auszuleben, weil es halt einfacher, sicherer ist. Also das Bewusstsein dafür, Straße ist irgendwie zu gefährlich. Wann kam es dazu und gab es da irgendwie einen Auslöser?
Ja, dieser kleine Sprung zurück, den du jetzt ansprichst, das war eher dem Studium geschuldet und meiner Situation danach. Da bin ich in die Stadt gezogen. Ne? Also am liebsten hätte ich es durchgezogen, sag ich mal, aber es hat sich anders ergeben. Kumpels sind abgesprungen, deswegen bin ich da wieder auf die Straße zurückgekehrt. Generell, ja, der Auslöser war mit Sicherheit die vielen Unfälle. Dann kam natürlich dazu, dass ich es auf der Rennstrecke probiert habe. Ne? Und da hattest du eben das Gefühl, was du auf der Straße oft erreichen wolltest, dass du einfach ans Limit gehst. Ne? Du siehst, was kann die Maschine, wie schräg komme ich da jetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Da hat einer mit der Fußraste geschliffen und du dachtest dir, boah, das ist echt eine Nummer. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, das auf der Straße zu machen, das ist einfach bescheuert, sage ich jetzt mal. Ne? Du verlierst da einfach die Traktion beispielsweise, rutschst auf der Straße irgendwo lang. Mir ist es zum Glück nie passiert. Ich bin wirklich nie gestürzt auf der Straße. Aber auf der Rennstrecke passiert das regelmäßig. Ne? Du bist in einem Renntraining, gerade bei den Supermodus, die eben diese Vollverkleidung nicht haben, sondern bei einem Sturz nur auf die Handguards fallen und die Achsen sind geschützt. Und da passiert in fast allen Fällen eigentlich überhaupt kein Schaden am Motorrad, so unglaublich das klingt. Ne? Aber das war eben das, was mich an der Rennstrecke da gereizt hat und mich dann auch echt Vollzeit auf die Rennstrecke geholt hat. Ich fahre, wie angesprochen, auch immer noch parallel auf der Straße, aber das ist mit einem ganz anderen Feeling. Ich habe auch noch Kumpels, die fahren auf der Straße, wir fahren da zusammen, aber überwiegend sind das Wohlfühltouren, muss ich dir ehrlich sagen. Das sind, ich fahre mit meiner Verlobten, mit meinem Vater, der jetzt etwas älter ist und zum Glück auch ein bisschen ruhiger geworden ist. Der ist damals auch Ducati gefahren, war da auch ziemlich sportlich unterwegs. Bin ich auch echt froh, dass der sich beruhigt hat. Und dann sind das Touren, ja, um einfach das Motorradfahren zu genießen. Ist einfach was anderes. Du fährst viel lockerer, ne? Auf der Rennstrecke, da kannst du wirklich alles rausholen. Du hast eine gewisse Körperspannung, ne? Du konzentrierst dich komplett aufs Schnellfahren. Und das ist auf der Straße einfach was anderes geworden. Ich denke, da können mir einige folgen, die das beides machen und einfach dann auf der Straße es mal gut sein lassen können. Wenn man jetzt natürlich nur am Limit auf der Straße unterwegs ist, möglicherweise kennt man das so nicht. Aber ich finde es super angenehm, muss ich euch ehrlich sagen. Also ich mache das jetzt auf die Weise wirklich gern. Da stehe ich dahinter, ja, auf jeden Fall. Was du jetzt gesagt hast mit dem, ja, mit dem Bewusstfahren oder auch mit dem Bewusst auf der Straße fahren, genau das ist ja auch ein Ziel der Rennleitung. Die haben sich auf die Fahnen geschrieben, die haben das so ein bisschen umschrieben. Ist immer schwierig in Worte zu fassen, aber die beschreiben das als anständig fahren. Dass man einfach bewusst unterwegs ist, bei dem Fahren eben auch ein Gefühl der Verantwortung hat und nicht verliert für sich selbst, ne? aber auch für Verwandte, die zu Hause geblieben sind. Wenn ihr jetzt Kind und Frau daheim sind, sollte man das wirklich nicht vergessen, sondern einfach dementsprechend einfach auch fahren. Aber auch an den Verkehrsteilnehmern klar gegenüber, wenn man da zu schnell unterwegs ist oder auch ein aktuelles Thema, das mit dem Lärm, ne, dass man da irgendwo eine Verantwortung hat, auch für Anwohner, wenn man da als 2000ster Biker an einem Sonntag durch eine Ortschaft fährt, das sollte man einfach nicht vergessen. Ne? Da war ich damals, muss man auch ehrlich sagen, auch ganz anders drauf, da konnte der Auspuff eigentlich nicht laut genug sein. Ja, ist ja so, ne, muss man echt sagen, und das, die Einstellung haben ja noch viele, aber mittlerweile, wenn ich an so Biker-Treffpunkten bin und mir kommt echt der, keine Ahnung, 120. Biker mit brutalst lautem Auspuff entgegen, also mir persönlich geht's auf den Sack, aber es ist jetzt auch keine Sache, dass ich Polizist bin und das irgendwie verboten finde, sondern, also bei mir hat sich das so ein bisschen gewandelt. Ich habe auch das Gefühl, es ist generell so ein bisschen weniger geworden mit Zubehör-Auspuffen, sondern dass viele mit originalem Auspuff rumfahren, aber das wäre ein anderes Thema. Aber das heißt auch, dieses anständig fahren heißt aber auch nicht automatisch langsam zu fahren, das muss man auch nochmal dazu sagen, sondern du kannst ja auch auf der Straße eine gute Linie fahren, du kannst eine Schräglage fahren, die zum eigenen Können passt oder auch zu den Straßenverhältnissen, ne? Und ja, auch, dass du dir gewisse Reserven vorhältst, das ist anständig fahren, aber das muss jetzt nicht langsam sein, ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen.
Ja, da habe ich jetzt noch eine Frage hinterher zum Thema anständig fahren und zum eigenen Können. Du hast es gerade sehr schön beschrieben und ich kenne ja diesen Spagat, genau wie der Jan auch, zwischen Straße fahren und Rennstrecke fahren. Und was da ja ein wichtiger Punkt ist, der einem immer wieder begegnet, ist, dass Stichwort Lautstärke des Auspuffs und vielleicht auch Schräglage auf der Landstraße, dass das, was auf der Landstraße passiert, nicht ansatzweise dem entspricht, was auf der Rennstrecke A gut ist, schnell macht oder vielleicht auch ja das richtige Können sozusagen ist. Ich weiß nicht, ist dir das damals auch so gegangen, dass du mit diesem Gefühl das erste Mal auf die Rennstrecke gegangen bist, boah, ich bin ja auf der Straße super flott unterwegs und mich überholt ja keiner. Und dann kommst du auf der Rennstrecke an und das, was dort an Fahrkönnen geboten wird, ist nochmal eine ganz andere Liga.
Aber auf jeden Fall. Also hätten wir jetzt, sagen wir mal, vor 10 Jahren gesprochen, da hätte ich dir gesagt, boah, ich hab's ziemlich drauf. Ne? Ich war auf der Kartbahn. Aber jetzt im Rückblick muss man ganz klar sagen, also ich kam auf die Kartbahn und aus heutiger Sicht vom Fahrkönnen her, das war für die Straße gut. Ne? Ich denke mal so im oberen Bereich der Straßenfahrer. Aber was ich jetzt mittlerweile dann dazugelernt habe und wie der momentane Stand ist, was ich auch Fahrtechnik, fahrdynamisch dazugelernt habe, muss man sagen, das sind nochmal 5 andere Welten, als es damals war, ne? Weil du kommst halt rein, du merkst genau, um was es geht, du merkst deinen Körper richtig einzusetzen, du sitzt nicht einfach als Beifahrer auf deinem Motorrad, sondern kannst das genau beeinflussen. Das hat sich dahingehend schon geändert und da bist du auch direkt bei diesen Rennstreckentrainings, die auch die Rennleitung anbietet, dass du halt dein Motorrad kennenlernst, du kannst auf der Rennstrecke schnell fahren und das resultiert darin, dass du auf der Straße eben auch sicherer fahren kannst, weil du genau weißt, die Reserven habe ich, ne? Die Linie könnte ich fahren, das mache ich jetzt, weil es sinnvoll ist und deswegen hat das eine da absolut mit dem anderen zu tun, ne? Und wie gesagt, Selbsteinschätzung, schwieriges Ding, wenn du mal mit einem gefahren bist, der es richtig drauf hat, dann weißt du ziemlich schnell, dich selbst einzuschätzen, wenn du natürlich der schnellste deiner Freizeitgruppe bist, ist das was anderes.
Spannende Zeitreise für mich irgendwie. Was du so beschrieben hast, kann ich halt wirklich auch so original nachvollziehen. Wir sind ja auch ungefähr ein Jahrgang, eine Alterskategorie so. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie es so, weiß ich, mit 18, 19, 20, ich weiß gar nicht mehr, wann durfte ich denn mein Motorrad aufmachen? Ich war ja noch so 34 PS-Kategorie gedrosselt. Mittlerweile sind es ja 48 und dann durfte ich das irgendwie öffnen mit so einem Gaswegbegrenzer. Kennt ihr noch diese Art der Drossel? Es gab damals irgendwie mal die eine Möglichkeit, ja, dass du im Vergaser irgendwie den Lufteinlass reduziert hast. Ich glaube, das war der eine Weg. Oder ich hatte halt einfach so einen Begrenzer am Gas Griff. Das heißt, ich konnte ihn halt nur so ein Viertel weit drehen oder so und dann war der Game Over. Und da aber halt schon wirklich aus diesen 34 PS versucht, alles aus der Möhre rauszuholen, so die fehlende Leistung durch den absoluten Wahnsinn ersetzt, ja. Und sich halt auch für den allergrößten gehalten. Hauptsache, das Knie war irgendwie draußen. Ich glaube, wenn du jetzt so eine Kamerafahrt da machen würdest, dann saß da irgendwie wirklich so ein, von hinten sah das so aus, weißt, der ganze Oberkörper klebt über dem Tank, aber das Knie abgespreizt wie so ein Balletttänzer irgendwie. Völlig wild, eben das gleiche Leo Winch Auspuff drauf gebaut, DB-Iter mal raus, und, gib ihm. Und mittlerweile halt auch so dazugelernt, Hörner vielleicht auch so ein bisschen abgestoßen, das muss ich mir manchmal mal ein bisschen bewusst machen, wenn man sozusagen junge Leute da irgendwie auch sieht, dass man selbst da ja auch nicht anders war. Ich habe dann irgendwie immer nur so meine Fragezeichen, wenn du das mit 50 irgendwie immer noch machst, was da in der Entwicklung irgendwie stehen geblieben ist. Für mich aber ein Teil, den ich so beobachtet habe, während es damals schon bei mir auch im Freundeskreis darum ging, wirklich das Fetzen zu lassen und so weiter, ist zumindest mein Eindruck jetzt gerade mit YouTube-Größen, mit Leuten, die du da irgendwie siehst, auf Instagram, Social Media unterwegs bist, dass so dieses abstrus radikal Schnellfahren gar nicht mehr so der Mittelpunkt ist, hat sich auch so ein bisschen verschoben, weg von den damaligen Yamaha R6, Supersportlern und so weiter, hin zu deutlich mehr Supermotos und dem Trend beispielsweise auch mit Stunts aufzufallen, Wheelies zu fahren auf der Straße, hatte ich damals nicht so den Eindruck, dass es zumindest für mein Umfeld so relevant war, ein Thema, wenn es jemand konnte, cool, aber es war nicht so erstrebenswert, da ging es irgendwie um was anderes. Und was würdest du jetzt zu solchen Leuten sagen, die also gar nicht sagen, hey, ich fahre jetzt wie ein Bekloppter und baller hier Knieschleifen um die Gegend, weil die meisten können das gar nicht, weil die gar keine Knieschleife anhaben, sondern halt eher in Kevlar-Jeans im besten Falle versuchen, auf einem Rad durch die Gegend zu fahren. Wie kann man die denn abholen?
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Ich denke, du hast das schon richtig analysiert, dass das mehr geworden ist. Das habe ich früher so auch nicht gesehen. Da war es wirklich ein absolutes Highlight, wenn man jemanden einen längeren Wheelie gemacht hat. Und mittlerweile unter den Jüngeren ist das gang und gäbe, ne? Dass die da mit der 125er schon über Kilometer am Wheelen sind. Das sehe ich genauso. Ich beziehe das so ein bisschen mit in die Kategorie Supermoto auch mit ein, weil es sind ja meistens Supermoto-Maschinen oder umgebaute, auf Supermoto umgebaute Maschinen. Und diese Stuntfahrer, es ist ähnlich, ne? Das ist eigentlich in so extremen Formen, wie es da gemacht wird, einfach Heckschleifen, also das Heck vom Motorrad da aufsetzen lassen, ne? Wilde Stoppies komplett am Kipppunkt und so. Das ist eigentlich selbsterklärend, dass das nicht in den öffentlichen Straßenverkehr gehört. Ne? Auch da wieder unabhängig davon, dass ich Polizist bin, da hinter der Aussage stehe ich. Das sieht cool aus, ne? Bei Stuntshows. Die Leute kriegen den Mund nicht mehr zu. Das ist einfach eine richtig geile Sache. Aber auf der Straße ist das, denke ich, ja, auf jeden Fall grenzwertig. Dann ist es ja auch oft so, dass die Jungs mit den Transportern kommen. Die fahren in abgelegene Gebiete, im Industriegebiet. Erstmal ein richtiger Ansatz, packen da aber ihre nicht angemeldete Maschine aus, ne? Und man muss natürlich auch sagen, da hast du direkt die Vollendung von Straftatbeständen, wenn du dann anfängst, da ohne Kennzeichen, ohne Zulassung mit Maschinen, die zu viel Leistung haben, zu fahren. Und gerade die das dort machen mit 18, 19, 20, ne, die bekommen massive Probleme, wenn die angehalten werden. Da ist der Führerschein nicht nur weg, sondern du hast da möglicherweise auch eine Fahrerlaubnissperre. Also du darfst gar keinen Führerschein machen die nächsten Jahre. Und wenn du in den ersten Jahren, in denen du mobil sein kannst, in denen du Auto fahren kannst, dann direkt den Führerschein weg hast, dann ist das echt ein Riesenscheiß. Ne? Und ich denke, ja, ist ja so. Ne? Und ich denke, viele von denjenigen, die das so machen, die überschauen die Sachen nicht. Das ist jetzt die Beschreibung des Problems. Für mich viel interessanter oder auch für die Rennleitung viel interessanter, wie begegne ich dem Thema überhaupt? Ne? Wie verhindere ich, dass die Jungs da so in massive Schwierigkeiten kommen? Weil die Sache an sich, ich habe es ja gerade gesagt, das ist wirklich... Da so die Wheelies zu ziehen, ne, und seine Maschine derart unter Kontrolle zu haben, und da muss ich mich ausschließen. Ich bin nämlich im Wheelie-Fahren auf keinen Fall so gut wie die Jungs, ne? Und du siehst es ja eigentlich, Instagram, zumindest mein Feed ist voll mit solchen Wheelie-Fahrern, ne? Die großen Influencer der Szene, die haben super viele Follower, so ist es natürlich auch, die Influencer, die beeinflussen die Jugend. Und es gibt ganz viele, die halt so werden wollten wie ihre Vorbilder und dann auch versuchen zu stunten. Und das verurteile ich auch nicht. Ne? Das ist eine Sportart, möchte ich so beschreiben. Ne? Dieses Stuntriding, das ist was Eigenes. Das ist auch von der Community her, finde ich, echt ganz cool. Wir waren schon auf ein paar Stunt-Treffen. Also das ist an sich eine geile Sache. Was denen fehlt, ist einfach der Platz, um sich auszuleben. Ne? Ich habe ja jetzt als Supermotorfahrer, habe ich die Kartbahn auch nur 150 Kilometer weg, also auch echt begrenzt. Aber die Stunt-Brüder, die haben so gut wie gar keine Möglichkeiten, ihren Sport, ihr Hobby auszuleben, weil es gibt keine Flächen für Stunt-Riding, ne? Und da versucht jetzt unter anderem die Rennleitung irgendwie aktiv zu werden. Wir versuchen da Plätze zu organisieren, sei es jetzt bei Speditionen, wo es größere Teerflächen gibt, oder am Technikmuseum in Baden-Württemberg wurde jetzt da der Parkplatz angeboten vom Betreiber des Technikmuseums. Da ist die Rennleitung im Gespräch. Da gab es letztes Jahr auch schon, gab es ein Treffen.
In Speyer oder in Sinsheim? Weißt du das zufällig?
Jetzt hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt.
Also ich glaube, die Museen gehören auch irgendwie zusammen. Das, aber das eine ist halt mehr oder minder Westen, ganz im Westen, das andere mittendrin. Aber egal, also wer Interesse hat, kann sich ja dahin irgendwie schon mal adressieren, beziehungsweise an die Rennleitung, da findet man das dann ja raus. Ich
denke, dass es Sinsheim ist, es ist die Aktion Sportplatz, heißt also Sportplatz, wie der Sportplatz, nur ohne R, wo dann halt versucht wird, eben für die Leute eine Fläche zu schaffen. Weil im Endeffekt, die brauchen nichts, die brauchen einfach nur, sagen wir mal, 80 Meter asphaltiert, ne, hin und zurück, zack, die Leute können das ausüben. Und das ist natürlich schon ein Ding, dass du, sagen wir mal, in ganz Deutschland super wenig Flächen hast, um das auszuüben. Und da ist die Rennleitung halt im Gespräch, nur um diesen Platz zu organisieren. Ich habe jetzt persönlich noch einen Wheelie-Trainer organisiert, mit dem wir was machen wollen, um auch, sagen wir mal, Leute da an das Ganze ranzuführen, die kein Motorrad haben oder da noch nichts mitgemacht haben. Den wollen wir da noch einsetzen. Da sind wir noch in der Planung. Aber das ist so ein Ziel da dabei.
Genau. Voll cool. Also
absolut. Finde
ich mega stark.
Ja, und diese, um noch was zur Rennleitung jetzt zu sagen, warum mich das so angesprochen hat, ich habe es ja vorhin gesagt, das Verhältnis Polizei-Motorradfahrer ist durchaus manchmal schwierig, um es jetzt mal so auszudrücken. Die Biker wissen, denke ich, wovon ich rede. Es ist aber auch deswegen interessant, ne, weil gerade motorradfahrende Polizisten, so ich es einer bin, die wissen, wie geil Motorradfahren ist. Ne? Die haben aber auf der anderen Seite, und auch das trifft auf mich zu, schon Todesnachrichten an Verwandten überbracht, ne, dass jetzt ein Bekannter, ein Verwandter irgendwie verstorben ist. In meinem Fall war es der Neffe, glaube ich. Das heißt, du hast beide Seiten, siehst du so. Du hast einen relativ umfassenden Blick, um was es geht, was dabei rumkommen kann und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, weil bei Präventionsveranstaltungen, die Polizei so in der Vergangenheit gemacht hat, das war, ja, die sind meistens so abgelaufen, dort kamen Motorradfahrer hin, die in den Augen der Polizei alles richtig gemacht haben. Die haben eine Warnweste getragen, Motorrad mit ABS gefahren, ne, und die haben auch selbst gesagt, Polizei, super, macht weiter so, holt euch die Raser. So, und die Polizei hat gesagt, super, ihr Biker, ihr habt alle eine Warnweste an, ihr fahrt nicht zu schnell, da ist alles top. Und dann haben sich aber beide Seiten gewundert, warum passieren trotzdem so viele Unfälle? Und das hat damit zusammen, das steht damit im Zusammenhang, dass die Polizei einfach die Leute nicht erreicht hat, ne? Also die Raser oder die sportlich gefahren sind, die sind nicht zum Polizeimotorradtreffen gekommen, weil sie genau wussten, da werde ich möglicherweise angehalten, da gibt's Probleme, und der Umgang war auch eher, sagen wir mal, oberlehrerhaft von der Polizei gegenüber den Bikern. Oft, ich will jetzt auch nicht alles über einen Kamm stellen, aber das war oft so, ne?
Aber da habe ich jetzt gleich mal eine Frage, die genau darauf sozusagen abzielt. Ich hatte ja gerade dieses Beispiel genutzt oder beziehungsweise die Zahlen von Facebook genannt. Ne? Aus diesem Umfeld kenne ich die Rennleitung tatsächlich schon seit also mindestens 10 Jahren. Und dort sind die auch groß und präsent. Aber Facebook ist ja inzwischen auch eine sehr alte Plattform. Und wie macht ihr es denn, dass ihr als Rennleitung jetzt diese junge Zielgruppe adressiert? Also wie sprecht ihr die denn an? Wie erreicht ihr die denn? Auf der Messe hat man natürlich mal die Möglichkeit, aber das ist ja nur dreimal im Jahr. Ne? Also was ergreift denn die Rennleitung für Maßnahmen, um eben mit diesen Stuntfahrenden, Supermotofahrenden, gerade Einsteigenden in Kontakt zu kommen?
Also es sind nicht nur Messen tatsächlich, sondern auch jetzt so Motorradtreffen, die sich von diesen Präventionsveranstaltungen, die ich eben beschrieben habe, jetzt auch wandeln zu anderen Treffen, anderen Veranstaltungen. Das war jetzt gerade letztes Wochenende hier im April an der Löwensteiner Platte bei Heilbronn. Weiß ihr, euch das was sagt? Mhm. Da hat die Polizei Baden-Württemberg, und die ist da mit dem Ricky Lowak, der auch in der Rennleitung sehr aktiv war, sich da jetzt ein bisschen zurückgezogen hat, aber der ist auch Polizist und hat dort diesen Tag initiiert, und der ist ein bisschen anders einfach abgelaufen als sonstige Treffen. Da kamen Anwohner zu Wort, die sich von dem Lärm gestört fühlen. Da wurden Umbauten an den Motorrädern besprochen. Und auf solchen Treffen ist es eben auch die Taktik der Rennleitung, muss man so sagen. Ich habe da mein Motorrad ausgestellt, um das kurz zu erklären. Mein Motorrad ist in Polizeioptik. Es ist ein Rennleitungsdekor dieses Jahr, weil ich da für das Rennleitungsteam an den Start gehe in der deutschen Meisterschaft. Über diese Motorräder, die ähnlich aussehen wie Polizeimotorräder, kommt man eben mit den Leuten ins Gespräch, und da habe ich super viele Gespräche führen können, weil die Leute einen ansprechen, ne, was ist das, ein Polizeimotorrad oder was passiert da? Und das ist so die Art und Weise, wie man die Leute anspricht. Da kamen natürlich auch dann viele Supermotofahrer zu mir, und so konnte ich denen halt so ein bisschen die Vereinsziele näher bringen und auch mit denen ins Gespräch kommen, wenn es um die Fahrweisen geht oder die Maschinen. Und das, ja, ich habe es gesagt, das ist ein anderer Punkt der Rennleitung, wie die vorhat, die Leute anzusprechen, wer halt über das Rennteam, was ich jetzt gegründet habe oder was wir zusammen gegründet haben, das mit einem entsprechenden Zelt in dem Design, Polizei, Motorraddesign auf der Wettbewerbsmaschine oder auch mein Lederkombi, der so ein bisschen angelehnt ist an halt Motorradpolizisten, dass eben auf dieser Ebene bei den Rennen und auch drumherum auf Social Media da jüngere Leute angesprochen werden, die Supermoto fahren und die vielleicht auch das Potenzial haben, mal sich selbst auf der Rennstrecke auszuprobieren auf der Kartbahn. Und das ist so die Taktik, wie die Rennleitung da vorgeht. Es geht natürlich ganz viel über Social Media, müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Mhm. Also die meisten Leute erreichst du einfach über Reels, über Posts, das ist einfach so, ne? Über Kooperationen. Da tut sich in dem Verein auch was. Da sind viele Ideen am Start und da soll auch in der Zukunft einiges umgesetzt werden. Ich bin da optimistisch, dass das auch noch mehr wird und die Rennleitung dann noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Das wäre ganz wünschenswert.
Reichweite ist ja sicherlich das eine, aber was mich jetzt natürlich dann interessieren würde, wie ist dann so das Feedback, sowohl in der realen Welt als auch auf Social Media? Ein Like irgendwo dagelassen ist ja schnell, aber die Frage ist dann natürlich, schafft man es dadurch wirklich auch einen Gesinnungswandel oder zumindest zum Nachdenken anzuregen?
Ja, wie spricht man die Leute an? Das geht eigentlich vor Ort los mit dem Du, ne? Wenn du, ich war in Uniform bei diesem Treffen, wenn du die Leute mit einem Du ansprichst, das ist eher nicht gebräuchlich, aber unter Motorradfahrern duzen sich natürlich alle, ne? Und wenn ich da in diese Community reinkommen will als Polizist, dann muss ich die Leute auch duzen, ne? Wenn das passt von der Situation her und so, dann mache ich das auch so. Es ist absolut nicht üblich, sage ich dir, wie es ist, ne? Sondern normal ist man amtssprachenmäßig förmlich beim Sie. Aber wenn ich in so eine Community reinkommen will, wenn ich mit den Leuten auf Augenhöhe sprechen möchte und mit gegenseitigem Respekt, ne, dann muss ich auch irgendwie ja einen Schritt auf die Menschen zugehen. Und das war bisher, hat mir das so ein bisschen gefehlt bei der Polizei. Wie gesagt, ich habe es jetzt gesagt, diese Präventionsveranstaltungen, die haben sich ein bisschen gewandelt. Mir gefällt das eigentlich zunehmend besser, dass die Polizei da einfach mit den Leuten auch ins Gespräch kommt, auch über Themen, die, sagen wir mal, eher unangenehm sind oder illegale Sachen beinhalten, dass man einfach irgendwo einen Kompromiss findet, eine Zwischenlösung und nicht immer nur Strafen verhängt. Ja, das ist zwar auch eine Sache, eine Seite der Bildalie. Also ich habe die wildesten Sachen erlebt an diesen Biker-Treffpunkten. Da kam einer mit Slicks um die Ecke, ne? Oder komplett ausgeräumte Kummer, ne? Das sind einfach Leute, die müssen dann halt, sagen wir mal, bluten, so blöd das jetzt klingt, aber die müssen angehalten werden, die kriegen ihre Strafe, weil die es halt völlig übertrieben haben, ne? Aber das ist ja jetzt nicht der Regelfall der Biker, das ist vielleicht 0,5% der Leute, ja, ne? Ja. Aber die restlichen, die musst du ja abholen, die, wie gesagt, wie ich schon beschrieben habe, drauf sind, dass die halt gern mal schnell fahren. Und es ist einfach nur mal so, wer sich für viel Geld ein schnelles Fahrzeug kauft, ne, der, dem brauchst du nicht sagen, dass er langsam fahren soll, weil wenn du auf Sicherheit gepolt bist, dann wirst du Bausparer und kein Sportbiker, das muss man ja so sagen. Ist, ne? Deswegen muss man da die Verbindung zur Rennstrecke schaffen. Also ich stehe da echt dahinter, dass man den Leuten sagt, probiert euer Limit auf der Rennstrecke zu finden und das nicht anderswo zu machen. Weil die Leute irgendwie immer darauf hinzuweisen, fahrt langsam, fahrt vorsichtig, ne, das ist ja seit Jahren die Taktik, die öffentliche, sag ich jetzt mal, um diese Rase einzufangen. Das ist aber nicht das Richtige. Ich weiß nicht, ob ihr die obere Hälfte des Motorrades gelesen habt. Das ist ja quasi so die Bibel für Motorradfahrer, das Buch. Und da wird auch beschrieben, dass die Fahrabläufe während dem Fahren, ne, das findet alles im, sag ich mal, Reptiliengehirn des Menschen statt. Also wenn du aufs Moped steigst, es wird schneller, dann schalten sich die Gegenden für Vernunft eher ab, ne? Sondern da geht's dann darum, einen Überlebensinstinkt zu entwickeln. Und das ist nicht immer rational, was man dann während dem Fahren quasi tut oder denkt. Das ist ja erwiesenermaßen so, sag ich jetzt mal. Ne?
Aber meine zweite Frage war jetzt die, also persönliche Ansprache verstanden. Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch einfach gute Gespräche zustande kommen und ich weiß nicht, ob das mit der Rennleitung oder mit irgendeinem anderen Behörden-Dings mal der Fall war, auf irgendeinem Motorradtreff, hatte ich auch schon gute, ungezwungene und einfach entspannte Gespräche. Aber nochmal das Thema jetzt eben Social Media. Der Micha hat es ja angesprochen. Du hast selbst gesagt, man erreicht die Leute über Reels. Man wird auch dort sicherlich nicht die Leute erreichen, wenn man direkt das Video startet mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern es braucht dort sicherlich, nehme ich jetzt mal an, auch die gewisse Motorrad-Action. Aber hast du dort schon mal irgendwie auch beobachten können, vielleicht auch von deinem eigenen Account, dass man dort auch Kommunikation starten konnte, die dann vielleicht auch als cool angesehen wird? Weil auch hier, Michael hat es gesagt, Facebook, alles ältere Leute, ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr so bekehren. aber jetzt mit 18, 19, 20-Jährigen über Instagram als so gemeinnütziger Verein in Kontakt kommen, stelle ich mir schon auch relativ schwierig vor.
Das ist in der Tat so. Und ich würde es jetzt eigentlich auch so beschreiben, dass die Rennleitung da echt noch relativ am Anfang steht. Weil du kennst das ja sicherlich von vielen Accounts. Also hinter einem aktiven Social-Media-Account, hinter einem aktiven Instagram-Account steckt wirklich unfassbar viel Arbeit. Ne? Also ich bin jetzt nicht der riesigste Fan von Influencern. Ich kann mit dem Content öfters mal nichts anfangen, um es mal freundlich zu beschreiben. Aber das Erstellen von den Videos, ne, das in Kontakt treten mit den Leuten, diese Kooperationen, Gewinnspiele, das Ganze, was drumherum steht, ne, und was ich jetzt dieses Jahr auch ein bisschen angehen muss bei meinem Projekt, um die Leute zu erreichen, da ist ein Gewinnspiel geplant, ne? Wir machen jetzt ein Fotoshooting und so, das ist auch schon echt Arbeit, ne? Und das ist, wie gesagt, noch ein relativ kleiner gemeinnütziger Verein. Die Leute sind bemüht, aber es ist noch Luft nach oben, 100%, ja. Und da sind jetzt auch ein paar dabei, die halt mit GoPros filmen und auch schon vom Schnitt was drauf haben. Und ich hoffe wirklich, dass da noch mehr kommt in Zukunft. Bis jetzt ist die Präsenz noch ein bisschen altbacken, aber ich denke, da kommt noch was auf jeden Fall.
Das mit dem Altbacken ist so ein Thema, das fiel mir jetzt nämlich gerade ein, beziehungsweise auf. Ne? Wir haben ja gesprochen über diejenigen, die ihr erreichen wollt, ne? Stichwort Facebook, die sind ja eher ältere Semester. Wie muss man sich denn die Zusammensetzung der Rennleitung als Verein vorstellen? Wir haben diese 40 oder über 40.000 auf Facebook genannt, aber wie viele aktive Mitglieder gibt es denn und wie setzen die sich denn so von der Altersstruktur und von der Art und Weise zusammen?
Oh, jetzt hast du mich natürlich auch wieder mit Mitgliederzahlen. Also es sind um die 300 Mitglieder. Und da ist relativ klein, ne? muss man so sagen. Also könnt mehr sein, sage ich jetzt mal. Und die Aktiven, das ist, denke ich, wie in jedem Verein, Fußballverein oder sonstigen Verein, die Aktiven, das sind auch nochmal deutlich weniger. Ne? Mhm. Es sind wirklich viele engagiert in dem Verein. Wie gesagt, ich bin auch erst vor zweieinhalb Jahren dazugekommen, wurde aber auch super aufgenommen, muss man auch sagen. Ne? Gibt wie in jedem anderen Verein auch Jahreshauptversammlungen, einen Chat und so weiter. Ich wurde da super aufgenommen und auch die Leute, die dahinter stehen, die sind wirklich sehr, sehr motiviert, ne? Auch auf diesem Treffen was zu machen, wie gesagt, Content zu erstellen, Videos zusammenzutragen, auch Sachen zu bedrucken, was alles dazugehört. Also die Leute sind wirklich motiviert, von der Altersstruktur her auch, sagen wir mal, ganz junge fehlen mir da auf jeden Fall noch. So 18, 19, 20 haben wir leider keine Mitglieder mit dabei oder sehr wenige. Und dann geht das mit Mitte 20 los. Auch erfreulich viele Frauen, muss man auch dazu sagen, ne, die sich da einbringen, finde ich auch echt gut. Aber es steht und fällt mit den Aktiven bei so einem gemeinnützigen Verein. Ne? Da verdient ja keiner irgendwas dran, sondern es geht darum, dass die Leute sich einsetzen, die müssen das Ziel hinten dran haben. Und das ist, finde ich, bemerkenswert. Aber ja, ich denke, im Social-Media-Bereich ist Luft nach oben, muss man auch ehrlich so sagen.
Das ist doch eine gute Chance für so einen kurzen Appell an alle da draußen. Auf jeden Fall mal ein Follow dalassen, sowohl bei malte.thomas-63 für seinen Instagram-Kanal als auch dem Kanal von der Rennleitung 110, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaut auch gerne mal auf der Website vorbei. Vielleicht gibt es ja auch dort für euch den Anlass, den Mitgliedsantrag zu unterschreiben. Bevor wir auch noch mal kurz auf deine...
Ein Vermerk noch, es gibt auch noch die Supermoto-Rennleitung auf Instagram. Das sind nicht die Jungs, von denen wir sprechen. Nur, dass das Info nebenbei, also falls ihr euch dahin verirrt, das ist eine andere Baustelle. Rennleitung 110 und eben wie von Jan angesprochen, malte.thomas-63.
Aber genau, bevor wir uns auch nochmal dem Thema Supermoto-Meisterschaft widmen, weil da hast du ja auch noch einiges zu erzählen. Wir sind aber schon im letzten Viertel unserer heutigen Folge. Nochmal zu dem Thema Kommunikation beziehungsweise auch Zusammenarbeit Motorradfahrende und Polizei. Was würdest du denn behaupten, ist so das größte Missverständnis oder der größte Konfliktherd? Oder anders gefragt, was können jetzt, weil die wenigsten von uns da draußen sind irgendwie Polizistinnen, aber alle fahren gerne irgendwie Motorrad. Was kann man denn tun, um vielleicht von der Seite des Motorradfahrers und Motorradfahrerin deeskalativ auch in eine Kontrolle oder in Gespräche oder in solche Situationen zu kommen, abseits davon, dass man vielleicht nicht mit Slicks im Straßenverkehr unterwegs sein sollte?
Das wäre eine gute Grundlage, ja. Nee, auf jeden Fall, wie im Miteinander untereinander auch, ne, wenn du jetzt deinen Nachbarn triffst oder jemanden auf der Straße, einfach einen gewissen Respekt an den Tag legen. Ne? Ich kann das verstehen, man ist aufgeregt, wenn man in so eine Kontrolle fährt. Ne? Das ist jeder, das bin selbst ich, wenn ich von der Polizei angehalten wird, ist das keine alltägliche Situation, sondern das ist was hat man nicht jeden Tag. Ne? Und da ist man möglicherweise anders drauf als zu sonstigen Gelegenheiten, aber die Leute einfach freundlich anzusprechen und da kann ich dir auch sagen, der Kollege aus Sachsen-Anhalt hat es damals angesprochen, als er bei euch in der Folge war. Gerade bei Ordnungswidrigkeiten gibt es einen gewissen Spielraum, den die Polizei hat. Und man kann davon ausgehen, dass der Polizist das eher ausnutzt, wenn du freundlich bist, ne, und entgegenkommt und jetzt keine ganz blöden Widerworte gibst, als wenn du dich anders verhältst. Also das ist so ein bisschen, wie du jetzt mit dem Polizisten umgehst, so ist das einfach, so geht er auch mit dir um, weil das Alter auch ein Mensch ist. Ne? Wenn du den jetzt ankackst, dann findet er das nicht geil und dann nimmt das Gespräch auch eine Richtung, die du wahrscheinlich selbst nicht geil findest. Also ich denke, gegen einen freundlichen Gruß hat da noch keiner was gehabt. Auch das wäre noch eine andere Sache, auch motorradfahrende Polizisten, gerade Fahrer im Dienst, die darfst du übrigens auch sehr gern grüßen. Ne? Das sehe ich auch öfters, dass die Leute dann so zucken oder es vielleicht doch nicht machen, weil sie Angst haben, darf ich jetzt den Polizist grüßen, darf ich einhändig fahren, keine Ahnung. Also sehr gerne auch die Kollegen grüßen, das ist auch überhaupt gar kein Problem.
Wer das übrigens nochmal nachhören wollte mit unserem Polizisten, wo wir sehr, wie soll man sagen, tief in die Arbeit eines Polizisten eingetaucht sind, das war Folge Nummer 95. Und jetzt letzte Frage vielleicht zu dem Thema, bevor du selbst in den Dienst der Polizei getreten bist, wurdest du denn da auch schon zu deinen wilden Jugendzeiten mal kontrolliert und gab es da vielleicht auch mal einen Konfliktpunkt?
Tatsächlich, genau wie mit meinem Sturz geschehen, ich bin da wirklich sehr glücklich durchgekommen. Klar, ich wurde mal angehalten, das war aber, wie gesagt, ich wusste ja, ich wollte Polizist werden, deswegen war es eher Neugierde in dem Fall dann. Ne? Meine Mopeds waren jetzt auch nicht komplett verkehrsunsicher, deswegen hatte ich da auch nichts groß zu befürchten.
Und Malte war einfach immer zu schnell. Er ist einfach immer davon gefahren, gab keine Gelegenheit.
Dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Nee, aber an sich jetzt keine großen Berührungspunkte gehabt. Ich war eher interessiert, muss man so sagen.
Damals. Okay, und dann lass uns jetzt, wie angesprochen, nochmal auf das Thema Supermoto, wo wir ja vorhin auch den Einstieg mal hatten, nochmal zurückkehren. Weil nachdem du ja 2010 die ersten Gehversuche gemacht hast, dann durch dein Beruf, Studium und so weiter erst wieder raus bist, hast du ja in den letzten Jahren nochmal so richtig angegriffen. Ich glaube, so das Thema Endurofahren hatten wir jetzt zuletzt hier einige Male im Podcast. Wir hatten auch immer das Thema Rennstrecke durch diverse Tests, auch durch Michel, der dann aber eben geläufig eher mit seiner Yamaha R1 oder der Triumph im T-Cup unterwegs war. Jetzt ist die Supermoto-Meisterschaft, gibt es ja eben auch die IDM, doch nochmal ein bisschen was anderes. Jetzt erzähl doch mal, welche Klassen gibt es da? Wo bist du da unterwegs? Wie ist da so das Fahrerfeld aufgestellt? Wie ist das Niveau? Und was erwartet einen dort, wenn man dort mal als Zuschauer oder Zuschauerin an die Strecke kommt und sich das Ganze anschaut?
Ich muss noch ein Stück zurückgehen bei der Erklärung. Nämlich muss ich erstmal erklären, was Supermoto überhaupt ist im eigentlichen Sinne, weil viele kennen das, denke ich, vom Stuntfahren her oder von den Influencern, die auf der Straße unterwegs sind. Das klassische Supermoto besteht aber aus 70% Asphalt und 30% Offroad. Das heißt, wir fahren da auch durch einen Offroad-Anteil. Das ist eigentlich analog zur Cross-Strecke. 30% der Strecke sind da unbefestigt. Und danach geht es wieder auf den restlichen 70% Asphalt weiter. Das ist mal so der erste Fact, den ich vielleicht nennen sollte. Kann wahrscheinlich nicht jeder was mit anfangen. Die Meisterschaft, die unterteilt sich in mehrere Klassen, auch ziemlich interessant. Die S1 ist da die schnellste Klasse. Da ist der Weltmeister unterwegs, übrigens auch ein Deutscher. Und wirklich die schnellsten. In der S2 bin ich auch unterwegs. So, das ist die zweite Bundesliga, möchte ich es jetzt mal so beschreiben. Und dann gibt's aber auch noch eine S3 und eine S4. Das heißt, da gibt's Leute, die fahren jetzt seit einem Jahr Supermoto und die finden direkt den Einstieg in den Rennsport. Das ist auch echt super interessant bei der Sache. Das hast du ja im Sportlerbereich eher weniger. Da musst du schon echt drauf haben, um IDM oder Superbike mitzufahren. Und da gibt's schon echt kleinere Klassen, wo du auch schon anfangen kannst, ne, und dich da in den Sport reinfinden kannst und dann auch deinen Aufstieg findest. Ich bin auch S4 gefahren zuerst, dann bin ich S3 gefahren, da bin ich 2022 dann Deutscher Meister geworden und jetzt fahre ich das zweite Jahr in der S2 und ja, so kann man da seinen Weg machen. Generell sind das so um die 35 Starter pro Rennen.
In allen Klassen?
Nee, pro Klasse. Also du bist
also, auch ja, okay, genau. Also pro Klasse 35. Ja, super. Das ist auch, ja, wirklich immens.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja ein riesen Fahrerfeld. Viele, ja. Und die alle auf so einer Kartstrecke, genau. Oder was?
Genau, ganz genau. Das muss man sich mal angucken. Ihr könnt es euch ja mal bei YouTube angucken. Ansonsten empfehle ich auf jeden Fall mal an die Strecke zu kommen, um da nur mal ein Highlight. Also die Strecken sind weit verteilt. Ein Rennen ist dieses Jahr in Tschechien, eins in Oschersleben. Das Highlight ist aber mit Sicherheit in St. Wendel im Saarland. Da findet nämlich auch die Weltmeisterschaftslauf parallel statt. Und das Coole dort ist, du kannst einmal um die ganze Strecke rum. Also siehst wirklich jede Stelle der Strecke. Du kannst im Offroad, stehst du direkt neben einem Sprung. Du kannst an die Stadtzielgerade ran, kannst dich an eine Mauer setzen, direkt an der Strecke. Also vom Feeling her fürs Racing ist das wirklich die Strecke für am besten zuzuschauen, muss man schon so sagen. Und du startest quasi wie in der MotoGP in Reihen hintereinander, ne? Und dann geht's halt los und du preschst dann die erste Kurve rein. Und das ist auch schon so der intensivste Moment beim Fahren, sage ich jetzt mal, wenn du mit 35 Leuten Vollgas in die erste Kurve fährst. Also das ist schon echt ein intensiver Sport, genau wie Motocross auch, ne? Das sind einfach Sportarten, die sind derart actiongeladen, die kurze Kritik zum Fußball muss ich anbringen. Also Leute, hört auf Fußball zu gucken, guckt euch mal Actionsport an. Auch Handball oder Eishockey finde ich alles besser als Fußball, aber ich muss es mir halt auch dienstlich angucken, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Also zum Zugucken ist echt sehr spannend, muss man wirklich sagen, die Supermoto-Klasse.
Du hast ja gerade den Weltmeister erwähnt, der ja auch ein Deutscher ist, und der hat tatsächlich in den vergangenen Jahren immer mal wieder einen Gaststart gemacht in der IDM Superbike, was ja quasi so die höchste deutsche Straßenmeisterschaft ist. Und ohne große Vorkenntnisse ist er da wirklich vorne mitgefahren. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das bringt mich zu der Frage, weil du ja diesen Mix angesprochen hast, ne? 70% Asphalt, 30% Offroad. Was macht denn für dich dieses Supermoto-Fahren aus fahrerischer Sicht aus, ne? Und wie würdest du sagen, hast du dich weiterentwickelt, seitdem du das machst?
Also ich bin ja auf der Straße gefahren, das heißt Asphalteinblick habe ich, ne? Ich habe jetzt die letzten Jahre habe ich auch Motocross trainiert. Das ist einfach ein fester Bestandteil. Wenn du Supermoto fährst, ist es auch ratsam, Motocross zu trainieren, um in dem Offroad-Teil voranzukommen. Das heißt, ich habe da einen Einblick in beides. Und ich sehe das schon so, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber ich sehe das schon so ein bisschen als Königsdisziplin, weil wir fahren ja Slickreifen dort, mit den Slickreifen, die dann dreckig sind, auf den Asphalt zurückzufahren, das ist einfach echt, und dann im Rennspeed, das ist schon wirklich eine eigene Kategorie, das ist schon wirklich geil, da brauchst du einiges an Fahrgefühl. Um den jetzt nochmal namentlich zu nennen, den Supermoto-Weltmeister, ist der Marc-Rainer Schmidt aus Baden-Württemberg, der da in der IDM auch gestartet ist, und da muss man ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich ein absolutes Ausnahmetalent, ne? Der fährt weltweit alles in Grund und Boden im Supermoto-Bereich. Das ist wirklich ein ausgesprochen guter Fahrer, um das nochmal zu nennen. Mir persönlich, ja, gefällt jedem was anderes von den Supermoto-Fahrern. Der eine kommt auf Asphalt besser klar, fährt da schnellere Zeiten, der andere im Offroad. Für mich macht's der Offroad aus, ne? Das ist einfach da über die Sprünge zu schanzen, das ist einfach wirklich ultra geil. Deswegen habe ich auch jetzt viel im Motocross-Bereich gemacht, habe mich da auch in lokale Meisterschaften eingeschrieben, fahre da jetzt auch Rennen noch on top. Also Motocross ist auch wirklich auf jeden Fall noch ein gleichwertiges Hobby für mich geworden. Habe ich auch richtig viel Spaß dran, muss ich wirklich sagen.
Wie so viele Gäste bei uns wirkt es als auch bei dir so, als hätte irgendwie dein Tag 48 Stunden oder so. Deswegen hier auch nochmal die Frage, wenn du sagst, auch noch in der anderen Meisterschaft mit drin, wie viele Rennwochenenden hast du denn so im Jahr?
Ja, das ist natürlich so die Seite. Ich kann den jungen Leuten den Tipp geben, fahr mal auf die Rennstrecke und mach's nicht auf der Straße. Aber ich sag's wirklich meistens dazu oder eigentlich immer. Also ein Riesenpunkt ist wirklich das Geld, ne, muss man sagen. Ein Satz Slicks bei der Supermoto kostet mittlerweile fast 400 Euro. Der Satz Slick ist an dem Rennwochenende weg danach, ne? Also das sind schon Kosten, die sind schon immens. Wie gesagt, du hast die Fahrt zur Rennstrecke. Du hast Lizenzgebühren, das ist wirklich eine richtige Hausnummer. Wenn man es jetzt auf dem Level betreibt, wie ich es mache, dann ist das wirklich extrem teuer, muss man wirklich sagen. Ja, zu meiner Zeit, wie gesagt, das nimmt eigentlich im Moment echt einen großen Teil meines Lebens ein, diese Motorradgeschichte. Du bist ja auch immer am Putzen, die Motocross ist dreckig, die Supermoto ist dreckig, die Kettensätze sind direkt durch, ne?
Bin ich halt schon raus. Wäre halt schon nicht mein Sport. Die ganze Zeit putzen. So.
Ich habe aber auch damals auf der Straße mal gerne geputzt. Also ja. Da war ich immer froh, wenn
Jan noch nie. Da möchte ich nicht mal gern. Also es ist.
Aber vielleicht wäre ich deshalb Erster, weil niemand hinter mir herfahren will oder neben mir fahren will wegen des Gestankes. Die hängen dann alle mit der Nase über den Auspuff, weil das besser riecht, als wenn der Brützel davor wegfährt. Aber egal. Entschuldige, hab dich unterbrochen. Weiter geht's.
Ja, jedenfalls bin ich so leidenschaftlich da dabei, dass ich das in Kauf nehme halt. Ne? Auch die Partnerin muss da mitspielen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, die meisten, die wären schon über alle Berge, aber das klappt bei uns ganz gut. Da ziehen wir an einem Strang, ja. Und ja, genau, das ist noch nicht ganz so easy, muss man ehrlich sagen.
Okay, eine abschließende Frage meinerseits, weil wir uns jetzt hier ja auch viel um das Thema Risiko und gefährlich oder Gefährdungen auseinandergesetzt haben. Hast du dich denn dabei, weil du gesagt hast, auf der Straße immer sturzfrei, hast schon blicken lassen auf der Rennstrecke, legt dich dann natürlich mal im Grenzbereich. Bisher alles soweit heil geblieben oder bist du auch so eine wandelnde Krankenakte?
Nee, also ich stehe verhältnismäßig ganz gut da. Die rechte Schulter ist auch noch mit Titan gepimpt, sage ich jetzt mal, bei mir auch. Aber so der Durchschnitt an Motocross-Fahrern und auch im Supermoto-Bereich, da passiert schon des Öfteren mal was. Wir haben jetzt, haben wir April, das erste Rennen ist im Mai und wir haben schon in der ganzen IDM, kann ich an einer Hand schon gar nicht mehr abzählen, die ganzen Verletzten, die jetzt schon gar nicht starten können beim ersten Rennen, weil es halt, es sind recht viele Leute, klar, aber ja, das fährt einfach mit, das Risiko. Ne? Damals habe ich mir die Schulter halt dabei gefetzt beim Motocross, dass ich da unglücklich gestürzt bin, gar nicht mal so schnell, aber das geht wirklich schnell, ne? Und eigentlich auch alle Kumpels, mein bester Kumpel hat sich den Fuß zertrümmert in Italien, das fährt immer mit, ne? Das ist jetzt zusätzlich zu den Kosten, ist das auch noch eine Sache, die man im Hinterkopf haben sollte. Bei mir auf der Arbeit sind viele Fußballer, die auch ausfallen, klar, das ist auch so ein Verhältnis, so eine Verhältnissache, wenn viele Fußball spielen, hat man auch viele Verletzte. Aber das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, muss man auch dazu sagen.
Das war jetzt klar. Natürlich so, geht so Werbung am Abschluss, aber ich meine,
ja, das habe ich auch gerade gedacht.
Das habt ihr ja selbst.
Aber man muss ja nicht unbedingt direkt Rennen fahren.
Wollte gerade sagen, ne? Also ich glaube, hier hat man ja auch das Risiko so ein bisschen in der Hand, es macht einen Unterschied, ob man irgendwie mit 35 Personen gleichzeitig auf so einem kleinen Kurs durch die Gegend ballert. Oder dann während des Trainings das ein bisschen entspannter hat und vielleicht auch nicht so ganz mit dem Messer zwischen den Zähnen, dann kann man sich vielleicht ein oder andere Verletzung, kann man dann auch aus dem Weg gehen. Malte, ich glaube, du hast uns einen super spannenden Einblick gegeben. Wir müssen so allmählich zum Ende kommen. Grund bin heute ich, denn die Pflicht ruft bei mir so ein bisschen. Aber ich fand es mega spannend, möchte aber den Michel nicht über den Mund fahren, der vielleicht ja noch eine abschließende Frage hat, weil ich konnte meine ja stellen. Michel?
Tatsächlich bin ich auch sehr gut informiert durch Maltes Teilnahme jetzt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und was aber tatsächlich als Frage zum Abschluss natürlich noch offen ist, ist der Weg unserer Zuhörenden zur Rennleitung. Du hast ja vorhin angesprochen, ihr sucht immer neue Teilnehmenden im Verein und wollt natürlich auch gerne neue Mitglieder gewinnen und Mitgliederinnen natürlich. Wie können die Leute die Rennleitung erreichen, wenn es denn nicht über Instagram ist? Und wo trifft man denn vielleicht euch als nächstes live, um sich die Sache auch mal anzugucken?
Ja, da gibt's eine super Möglichkeit. Das könnt ihr nämlich verbinden mit einem Besuch bei der Supermoto IDM in St. Wendel. Gibt's nämlich auch einen Stand der Rennleitung. Da sind ein paar Mitglieder dabei. Und ich finde, so persönlich ins Gespräch zu kommen, ist eigentlich echt immer das beste Mittel, um die Leute kennenzulernen. Da kannst du jetzt im Internet die Leute anschreiben, aber wenn du mit denen gesprochen hast, mal einen Eindruck kriegst, was das für Typen sind, die da in dem Verein unterwegs sind, ist das wahrscheinlich das beste Mittel. Wir sind auch noch beim Anlassen am Nürburgring. Ansonsten stehen die Termine auch auf der Rennleitungs-Homepage, falls sich da Interesse ergibt. Gibt es eigentlich vielfältige Veranstaltungen, wo die Rennleitung vor Ort ist, wie gesagt, da einfach mal mit denen sprechen und oder ein Renntraining buchen. Ne? Es gibt jetzt am 25. Mai gebe ich persönlich ein Renntraining, ein Einsteigertraining für Supermoto, also für alle Straßenfahrer, die mit ihren eigenen Maschinen sonst auf der Straße fahren. Die können bei mir ausprobieren, angeleitet auf der Kartbahn zu fahren. Da habe ich so ein paar Einsteigertipps. Ist jetzt auch keine große Sache, kostet auch nichts, wie gesagt, außer die Streckengebühr, ist das alles gemeinnützig, wo die Supermoto-Fahrer das einfach mal ausprobieren können, ob das was für sie ist. Und ich kann vielleicht ein paar Tipps zu Linienwahl oder Körperhaltung geben. Und dann hat man da einen ersten Einstieg gemacht. Oder es gibt halt auch, so war ja die alte Ausrichtung der Rennleitung, viele Trainings auf der Rundstrecke halt für die Sportlerkollegen. Arnaud de Rhin ist, glaube ich, was dabei, Chamblay. Genau, einfach mal auf die Rennleitungs-Homepage schauen.
Das Wetter passt, das Motorrad steht startklar in der Garage und du fühlst schon ein prächtiges Kribbeln in der Gashand. Jetzt braucht es nur noch die passende Route. Damit du mit maximalem Kurvenspaß ans Ziel kommst, solltest du unbedingt Kalimoto abchecken. Auf kalimoto.com anmelden oder registrieren und mit dem Code GAS30 alle Kalimoto-Premium-Funktionen einen ganzen Monat kostenfrei testen. Alle Informationen sowie den Link zu Kalimoto findest du in den Shownotes. Und wenn deine Tour dich auch mal in die Ferne führt, Kalimoto funktioniert natürlich auch weltweit.
Sehr schön. Rennleitung-110.de ist die Adresse. Da findet ihr auch die Termine. Es gibt auch was im Hockenheimring, habe ich jetzt gerade gesehen. Und ich denke, das ist doch auch ein schöner Abschluss und ein schöner Aufruf zum Schluss. Schaut da mal vorbei, wenn ihr schon immer mal Lust hattet, mit dem Moped unter kontrollierten Bedingungen auf der Rennstrecke euch auszuprobieren, egal ob mit der Supermoto oder mit dem Naked Bike oder mit dem Sportler. Rennleitung 110 gibt es Möglichkeiten dazu. Eventuell trefft ihr sogar Malte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn ihr ihn trefft, werdet ihr so eine schöne Stunde haben, wie wir jetzt hier hatten. Also es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten, von dir zu lernen und die Informationen zu deinem Werdegang zu bekommen. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal beim Supermotofahren.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dann bedanke ich mich auch. Sag Tschüss an alle da draußen. Der Appell, bleibt anständig, seid ehrlich und nett zu und vor allem respektvoll, falls ihr mal in die Kontrolle kommt. Ansonsten, die Social Media Accounts sind genannt, wenn ihr in Kontakt treten wollt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.